Guten Morgen, willkommen zur Lebenshilfe bei Radio Horeb, Ihrer christlichen Stimme. Es begrüßt Sie an den Radios allerherzlich Sabine Böhler. Papst Benedikt XVI. Bittet uns Mitchristen im Januar um das Gebet, dass sich die Kirche als Liebesgemeinschaft und Abbild des einen dreifaltigen Gottes mehr um sichtbare Einheit bemühe. Sein Gebetsanliegen begleitet die Gebetswoche für die Einheit der Christen, die in diesem Jahr zum 100. Mal stattfindet. Im Januar 1908 wurde sie zum ersten Mal als Gebetsoktav für die Einheit der Christen abgehalten. Damals, 60 Jahre später, im Jahr 1968, wurde die Gebetswoche für die Einheit der Christen dann erstmals gemeinsam vom Ökumenischen Rat der Kirche und der Katholischen Kirche vorbereitet. Seit 40 Jahren nun schon bereitet diese Kommission jährlich die Gebetswoche für die Einheit der Christen vor. Die Gebetswoche ist ein eindrückliches Zeichen weltweiter ökumenischer Verbundenheit. An ihr beteiligen sich Christinnen und Christen in vielen Ländern und aus unterschiedlichen Konfessionen. Betet ohne Unterlass. Diese Worte des Apostels Paulus hat eine ökumenische Gruppe aus den Vereinigten Staaten als Leitwort für die diesjährige Gebetswoche für die Einheit der Christen gewählt. Betet ohne Unterlass. Der Apostel Paulus schrieb diese Worte an die Christen im griechischen Thessaloniki. Die dortige Gemeinde war klein und noch recht jung, und es lag Paulus sehr am Herzen, die Einheit unter den Gemeindemitgliedern zu stärken. Deshalb lud er sie dazu ein, Frieden untereinander zu halten, geduldig mit allen zu sein, nicht Böses mit Bösem zu vergelten, sondern einander und allen Gutes zu tun und darüber hinaus ohne Unterlass zu beten. Damit will Paulus wohl hervorheben, dass die Einheit in der christlichen Gemeinde nur möglich ist durch ein Leben im Gebet. Jesus selbst hat zum Vater gebetet um die Einheit der Seinen. Alle sollen eins sein. Ja, dieser Wunsch gilt auch heute noch für uns 2,1 Milliarden Christen. Es gibt unzählige christliche Gruppierungen auf der ganzen Welt. In Deutschland beschäftigt uns überwiegend die Einheit der evangelischen und katholischen Kirche. Das Bemühen von beiden Kirchen um die Ökumene ist groß, aber die spürbare Trennung auch. Und gerade darauf schauen viele Menschen, und das nicht gerade wohlwollend. In seinem heutigen Vortrag geht Pfarrer Winfried Schnur der zentralen Frage nach, wie also von beiden Seiten her ein Bemühen um Einheit der Kirche als Abbild Gottes aussehen könnte. Ich begrüße nun am Telefon in Trier ganz herzlich Pfarrer Winfried Schnur. Grüß Sie Gott.
Ja, grüß Gott, Frau Böhler.
Pfarrer Schnur, liebe Zuhörer, ist schon seit etlichen Jahren Pfarrer im Ruhestand, aber da er von Herzen her Priester ist, wirkt er weiterhin als Seelsorger in Trier und hielt regelmäßig Gottesdienste in der Kapelle am Grab der seligen Ursulinenschwester Blandin. Viele Menschen suchen bei Pfarrer Schnur Klarheit und Trost im Seelsorgegespräch. Pfarrer Schnur, kommen denn eigentlich auch Christen anderer Konfessionen zum Grab der seligen Blandin, vielleicht sogar auch evangelische Mitchristen?
Sehr wenige, ab und zu.
Die Gebetswoche für die Einheit der Christen wird ja jährlich vom 18. bis 25. Januar oder zwischen Christi Himmelfahrt und Pfingsten, das ist in diesem Jahr, vom 1. Mai bis 12. Mai abgehalten. Und manche Gemeinden, die wählen auch ihre Termine selber. Welche Bedeutung sehen Sie denn in dieser jährlich stattfindenden Gebetswoche?
Die Bedeutung liegt für mich darin, dass Jesus als Erster dafür gebetet hat. Und wenn wir dafür beten, dann ist unser Gebet ein Gebet, das mit seinem Gebet verbunden ist. Und das ist die Bedeutung dieser Tage und das ist auch die Wirkkraft des Gebetes dieser Tage.
Und dann könnte man ja auch sagen, dass wir uns jetzt auch hier im Irdischen, hier wir Menschen auf der Erde, sehr darum bemühen und dass das Bemühen der großen westlichen christlichen Kirchen um Einheit im Gebet. Es gibt dennoch immer wieder eine große Kluft in Glaubensfragen, trotz diesen großen Bemühens. Die zentralen Eckpunkte sind das Amt des Papstes, ja, das Zölibat für Priester, die Verehrung der Gottesmutter Maria und nicht zuletzt das Abendmahl. Lassen Sie uns nun hören, wie wir als Gläubige, vertrauende Christen in die Einheit finden können, wissend um die Unterschiede.
Sie haben es schon gehört, liebe Hörerinnen und Hörer, dass wir ein recht schwieriges Thema hier vor uns haben. Die Einheit der Kirche. Damit ist ja nicht nur die Einheit in unserer katholischen Kirche gemeint, sondern die Einheit aller Getauften, wie aus der Anmoderation hervorkam. Die Einheit der gesamten Christenheit. Aber zunächst doch die Einheit in der eigenen Kirche. Und da begegne ich im Schreiben Dominus Jesus, dass der damalige Vorsitzende der Glaubenskongregation, der heutige Papst, Kardinal Josef Ratzinger, verfasst hat. Dieses Schreiben zitiert das Konzilsdokument über die Kirche, das besagt, dass Christus nur eine Kirche gewollt hat. Zitat: Die eine heilige, katholische und apostolische Kirche. Und dass diese eine Kirche in der katholischen Kirche, die vom Papst und den Bischöfen in Gemeinschaft mit ihm geleitet wird, verwirklicht ist. Ihr ist die Fülle der Gnade und Wahrheit anvertraut. Zitat Ende. Da stecke ich als Priester der katholischen Kirche in zwei Problemen. Einmal, von Christus eingesetzt, vom Papst und von den Bischöfen geleitet, das bedeutet für mich, die Einheit in und mit meiner Kirche ist für meine Glaubensüberzeugung untrennbar verbunden mit meiner Einheit dem Papst gegenüber als Stellvertreter Christi, weil eben darin für mich deutlich wird, dass Jesus der eigentliche Hirte aller Glaubenden ist. Um ihn geht es ja in meinem Dienst. Ihn habe ich in meinem Dienst gegenwärtig zu machen. Darum trifft mich die Ablehnung des Papstes sehr. Umso mehr, als ich die Liebe meiner evangelischen Geschwister zu Jesus Christus in vielen Begegnungen schätzen gelernt habe. Und ihr Heil liegt mir doch genauso am Herzen wie mein eigenes. Mir scheint aber der Weg zu Jesus Christus ohne die Einheit mit dem Papst schwieriger zu sein. Dann, zweites Problem, weil ich ihre Liebe zu Jesus Christus schätze, weil ich auch ihr Heil will, darum muss ich auch die Einheit mit meinen evangelischen Geschwistern leben. Und da höre ich von einem großen Widerstand und von mancherlei Aggressionen bis hin zu der Aussage, der Papst hat nicht das Recht, uns zu sagen, was wir sind. Sie fühlen sich in ihrer Identität angegriffen. Ich bin katholisch aufgewachsen und also denke ich katholisch und fühle ich katholisch. Und Sie sind evangelisch aufgewachsen und denken und fühlen also evangelisch. Sie sind überzeugt, in der evangelischen Kirche das Heil zu finden, wie ich überzeugt bin, es in der katholischen Kirche zu finden. Wie muss es Ihnen gehen, wenn Ihnen jetzt gesagt wird, die Kirche, die von Jesus herkommt, findest du eigentlich nur in der katholischen Kirche? Weil mir die Einheit mit den evangelischen Geschwistern sehr am Herzen liegt, nehme ich diese Ihre Situation ganz ernst. Bis dahin, dass ich Ihren Schmerz teile und Ihren Schmerz mitleide. Dieser Schmerz ist durch eine neue Verlautbarung aus Rom noch gesteigert worden. Aber vielleicht kann ich in dieser aufgeregten Situation einen, wie ich meine, versöhnlichen Gedanken einbringen. Da heißt es nämlich, Zitat, die eine wahre Kirche hat sich, und jetzt kommt ein wesentlicher Einschub, trotz aller Schwächen und Fehlhaltungen in der römisch-katholischen Kirche durchgehalten und hat so ihre Identität mit der Urkirche bewahrt. Das bedeutet aber, dass viele Heilsgüter in den von Rom getrennten Kirchen weiterwirken. Zitat Ende. Den Schmerz teilen bedeutet auch zu sehen, wo wir den Schmerz lindern können. Muss ich, um den Schmerz mit Ihnen zu teilen, meine eigene Position aufgeben? Kann ich, was für mich in meinem Gewissen überzeugte Wahrheit ist, aufgeben, um in der Liebe zu sein? Würde das nicht heißen, die Liebe allein? Und dann natürlich weiter die Wahrheit allein? Und blieben dann nur die Alternative, Toleranz bzw. Starrheit? Muss ich nicht vielmehr sagen, ich kann nur in der Wahrheit lieben. Ich kann nur den Auftrag zur Einheit, den uns Jesus in seinem Testament hinterlassen hat, Johannes 17, erfüllen, wenn ich in der Wahrheit lebe, in der Wahrheit der Offenbarung Jesu Christi. Und da heißt die grundlegende Wahrheit, Gott ist Liebe. 1. Johannes 4,16. Das heißt, Gott ist nicht der Gott, der allein in verschlossener Herrlichkeit thront. Das heißt ganz anders. Gott ist dreifaltiger Gott. Er ist Vater, er ist Sohn, er ist Heiliger Geist. Als dreifaltiger Gott ist er Liebe. Vollkommene Liebe, ganz und gar reine, erfüllte Liebe. Und damit notwendig vollkommene Wahrheit. Vollkommene Liebe schließt vollkommene Wahrheit ein. Anders ist wahre Liebe nicht denkbar. So nur kann Gott der eine Gott sein, der Gott der vollendeten Einheit, der eine Gott in drei Personen. Genau das hat doch Jesus, der Sohn Gottes, mit den Worten zum Ausdruck gebracht: Ich bin die Wahrheit. Er hätte genauso gut sagen können: Ich bin die Liebe, was ja wohl in dem Wort drin steckt, ich bin das Leben. Jesus ist, weil Wahrheit und Liebe für uns der Weg zu Liebe und Wahrheit, der Weg zum Leben. Der Weg zu einem Leben, in dem die Einheit verwirklicht ist. In diesem Gottmenschen Jesus ist hier mitten unter uns die Einheit des dreifaltigen Gottes verwirklicht, für uns verwirklicht. Welch eine Gnade, dass wir diesen Glauben mit unseren evangelischen Schwestern und Brüdern gemeinsam haben. Ein wunderbares Fundament. Freuen wir uns dieser unschätzbaren Gottesgabe. Wahrheit und Liebe sind eins. Der dreifaltige Gott ist der eine Gott, der Gott der Einheit. Liebe und Wahrheit und Einheit sind eins. Und weil wir Abbild Gottes sind, darum ist die Sehnsucht nach Einheit in allen unseren menschlichen Bereichen so tief in uns Menschen verankert. Nun aber ist unter uns Menschen, ob katholisch oder evangelisch, die Wirklichkeit eher die Uneinheit. Und damit auch die Unwahrheit und damit auch der starke Mangel an Liebe, an reiner, selbstloser Liebe. Und nicht nur unter uns, sondern ehrlicherweise auch mitten in uns. Verstehen wir, warum Jesus in seinem Testament besonderen Wert auf die Einheit legt? Sein letzter Wille heißt, dass alle eins seien. Damit wir sein Testament ganz tief in uns aufnehmen, fügt er hinzu: Wie ich im Vater bin und der Vater in mir ist. Hier ist nicht von einem Gebot die Rede, sondern von einem Gebet, von Jesu Gebet. Angesichts unserer Situation starker Uneinheit kann dieser letzte Wille des Herrn nur erfüllt werden, wenn wir zulassen, dass er den ersten Schritt auf uns zumacht. Und das hat er getan. Er kam uns als der Gott der Liebe in einem Erbarmen entgegen, das nicht mehr zu überbieten ist. Um es ohne Umschweife direkt zu sagen, in seiner Verlassenheit am Kreuz kommt er uns entgegen. Dort hat er alle Uneinheit auf sich genommen. So sehr, so tief, so radikal, dass Paulus formuliert, er ist für uns zur Sünde geworden. Umfassender lässt sich das nicht mehr ausdrücken. Der, der das Leben selber ist, der die Wahrheit, die Liebe, die Einheit selber ist, der hat sich zur Sünde gemacht. Der Heilige ist geworden, was wir selber sind. Aber schauen wir ganz genau hin. Er ist kein Sünder. Aber alle Konsequenzen der Sünde hat er auf sich genommen. Er ist nicht Lüge, aber alle Konsequenzen der Lüge hat er auf sich genommen. Er ist nicht Uneinheit, aber alle ihre Konsequenzen hat er auf sich genommen. Können wir überhaupt ermessen, was das heißt? Mit Sicherheit nicht. Wir können es aber in diese Richtung hin erahnen. Die Konsequenz von all dem hat er in seiner Verlassenheit am Kreuz auf sich genommen. Die Verlassenheit, wie sie mächtiger, umfassender, drückender nicht mehr sein kann. Eine Verlassenheit, die über jede menschliche Kraft geht. Hier sagt nicht ein ganz tapferer Mensch Verlassenheit bis zum Äußersten, sondern der Sohn Gottes sagt es. Ausgedrückt in dem unfassbaren Schrei, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Bei diesem Schrei versagt unser Denken und Fühlen. Da können wir nur noch auf die Knie gehen. Johannes sagt, er liebt uns bis zum Äußersten. Verlassenheit bis zum Äußersten ist Liebe bis zum Äußersten. Liebe bis zum Äußersten aber ist gleichbedeutend mit Liebe bis zur Vollendung. Da er die Seinen liebte, liebte er sie bis zur Vollendung. Was heißt nun bis zur Vollendung? Der Herr hat gerade in dieser Verlassenheit bis zum Äußersten alle Uneinheit in Einheit verwandelt. So wie er den Tod in Leben verwandelt hat, dieses Wort ist uns geläufiger, so hat er alle Uneinheit in Einheit umgewandelt. Die Einheit, nach der sich jeder Mensch sehnt, ist schon da. Sie ist in unserer gebrochenen Welt da. Im Jesu Kreuz ist sie da. Und so ist der verlassene Jesus am Kreuz das unüberbietbare Abbild des dreifaltigen Gottes. Mein Gott, was hat dich die Einheit gekostet? Aber ehe wir uns dieser göttlichen Großtat zuwenden, bleiben wir noch einen Moment bei dem Leiden unter unserer Uneinheit. Der Aktivismus, den wir allzu oft an den Tag legen, und das können wir sehr gut verstehen, ist zwar nicht etwas ganz schlimm Böses, darf aber nicht die Ausgangsposition für das Leben der Einheit sein. Die Profilsuche, mit der wir uns plagen, ist zwar auch nicht etwas schlimm Böses, wie aber soll sie uns einander näher bringen? Die Aggression, die hier und da aufsteigt, wie in unserem Eingangsbeispiel, ist zwar auch nicht fundamental Böses, weil sie allzu oft so über uns kommt, aber wie soll sie denn die gegenseitige Liebe fördern, zu der uns der Herr verpflichtet hat? Und das Gute, das wir ja alle wollen, ist eben auch nicht schon die Einheit. Die Resignation, die nicht mehr sieht, was wir schon erreicht haben und die nicht mehr dem Satz traut, sie ist nicht, aber sie kommt. lähmt uns bis zur Erstarrung. Die Angst, Liebgewordenes loszulassen, wenn es nichts Wesentliches enthält, nimmt uns das Vertrauen auf das Gebet Jesu um die Einheit, nimmt uns den Mut, Größeres zu erwarten. Sein Gebet ist doch der Ausgangspunkt unserer Sorgen und Gebete um die Einheit. Unser Gebet ist ein Gebet verbunden mit seinem Gebet. Lassen wir uns einiges Nachdenkliche dazu sagen aus einer Betrachtung Romano Guardinis über das Gleichnis vom guten Hirten. Mich hat diese Meditation tief getroffen, bis hin zu einer ernsten Gewissenserforschung. Dort heißt es: Verglichen mit dem, was Christus tut, wenn er zum Menschen kommt, ist die Weise, wie der Mensch zum Menschen kommt, Diebstahl, Raub, Gewalttat, Mord. Was für eine Enthüllung des Menschen in jenem Augenblick, da Christus sagt, wie er Erlöser ist. Wer möchte jetzt da nicht einwenden? Guardini weiter. Wenn ich aber doch mit guter Erkenntnis zum anderen komme und ihm Wahrheit bringe. Im tiefsten willst du nicht Wahrheit, erwidert der Herr, sondern Macht über ihn. Wenn ich doch den anderen erziehen will, dich selbst willst du bestätigen, indem du sagst, wie er sein soll. Aber ich liebe doch den anderen und will ihm Gutes tun. Dich selbst willst du genießen. Entrüsten wir uns über die Worte Dieb, Räuber, Mörder. Wie tief muss man denn im Menschlichen hinuntergraben, bis die Gier, die Gewalttat, die Mordlust vorbricht? Christus sagt, all das steckt auch im Weisen, der Weisheit lehrt. Im Prediger, der zur Frömmigkeit führt. Im Erzieher, der bildet. Im Vorgesetzten, der befiehlt. Im Gesetzgeber, der Recht schafft. Und im Richter, der es durchführt. In allen. Einer nur ist frei davon, von Grund aus. Einer nur redet aus der reinen Wahrheit, aus der wirklichen Liebe, aus der lauteren Zuwendung. Christus. Er ist die Türe, durch die es zum Menschen geht. Nur er. Soweit Romano Guardini. Und wir fügen hinzu, und nur er ist die Türe, die zur Einheit führt. Noch einmal der Satz: Die Einheit ist schon da. Die Einheit ist in Jesus am Kreuz schon wiederhergestellt. Was folgt daraus, wenn in ihm die Einheit schon da ist? Doch sicher dies: mit ihm verbunden sein. Mit ihm am Kreuz verbunden sein. Der heilige Paulus hat das sehr klar ausgesprochen. Von nun an will ich nichts mehr wissen, nichts mehr kennen als Jesus, und zwar als den Gekreuzigten. Gewiss möchten wir lieber von der Auferstehung reden, aber Auferstehung ist, wie wir wissen, nur erreichbar über ihn am Kreuz, mit ihm am Kreuz. Im Kreuz ist Heil. Im Kreuz ist Einheit. In seinem Kreuz. Können wir diesen entscheidenden Ansatzpunkt zur Verwirklichung der Einheit konkreter fassen? Versuchen wir es. Heißt das nicht, in Christus, der in mir ist, ist alle Uneinheit in Einheit verwandelt? Und heißt das nicht weiter, in Christus, der unter uns ist? Wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Ist schon die Einheit da? Dann aber heißt doch die Frage: Überlasse ich diesem Jesus in mir und unter uns den Thron meines Herzens. Lebt sein Wort in mir, wirkt sein Wort in mir, beziehungsweise überlasse ich mich Augenblick für Augenblick seinem Wort oder immer noch meinen Vorstellungen? Jeder, der aus der Wahrheit ist, hört auf meine Stimme. Dies ist mein geliebter Sohn, auf ihn sollt ihr hören. Sagt uns das nicht auch Luther in seiner Theologie des Kreuzes? Ich zitiere: Gerecht gemacht ist der Mensch ausschließlich und unmittelbar im Tod Jesu Christi am Kreuz, als reines Gnadengeschenk Gottes. Ohne dieses Gnadengeschenk Gottes bleibt der Mensch in seinem Denken, Fühlen und Handeln Gefangener der Sünde. Christliche Existenz ist Nachfolge des Gekreuzigten. Das gilt für alle Christen. Ihr Beruf ist der konkrete Ort, an den sie Gott gestellt hat, ihm und ihren Mitmenschen zu dienen. Soweit das Zitat von Martin Luther. Auf unser Thema hin formuliert: Jeder Christ ist zur Einheit berufen. Jeder Christ ist dem Testament Jesu Christi verpflichtet. Also noch einmal: Wie leben wir die Einheit mit Jesus Christus am Kreuz? Wenn der Herr die Einheit wiederhergestellt hat, indem er alle Uneinheit auf sich nahm, dann können auch wir in Einheit mit ihm und nur in Einheit mit ihm in letzter Konsequenz alle Uneinheit auf uns nehmen, um sie in ihm, mit ihm und durch ihn in Einheit zu verwandeln. Zeit und Ort bleibt seine Stunde. Wir können es uns nicht oft genug sagen: Die Einheit wiederherzustellen ist nicht unser Teil, ist nicht unser Werk. Es ist allein sein Werk. So wie die Auferstehung allein sein Werk ist. Was ist dann unser Teil? Wir haben die ungeschuldete, unverdiente Gnade, mit ihm sein Leiden um die Einheit zu teilen, gleichsam in sein Leiden einzutreten. Das ist das Fundament unseres Beitrages zur Einheit, das unverzichtbare Element. Alles andere folgt daraus. Das heißt, in ihm sein. Und so ist er in uns. Der heilige Paulus ist ein Meister darin. Luther hat es so ausgedrückt: Christliche Existenz ist Nachfolge des Gekreuzigten. Ich weiß, es ist leichter gesagt als getan. Aber wenn wir mit Christus gelitten haben, werden wir auch mit ihm auferstehen. Sind wir mit ihm in die schmerzhafte Uneinheit hinabgestiegen, werden wir mit ihm auch Einheit erfahren dürfen. Ich sage ein Beispiel dazu. Wenn ich mit meinen evangelischen Geschwistern Gottesdienst feiere, gehe ich nicht zum Abendmahl. Es ist ein Schmerz für mich. Ich leide darunter, dass es noch nicht möglich ist. Aber ich nehme diese Uneinheit bewusst auf mich. Ich erleide sie zusammen mit ihm am Kreuz in der Überzeugung, dass dies ein trefflicher Beitrag ist, die Einheit vorzubereiten und voranzutreiben. Und ebenso werde ich als Priester keine evangelische Schwester oder Bruder einladen, zur Kommunion zu gehen, obwohl es mich schmerzt. Ich will noch mehr Beispiele nennen. Aus der eben dargelegten Grundhaltung heraus setze ich mich dafür ein, dass der Dialog unter uns fortgesetzt wird, auch dann noch, wenn die Schwierigkeiten größer werden. Und dann: Ich möchte den Rest der Gegensätze nicht totschweigen, nur aus der Sehnsucht nach gewisser Harmonie. In theologischen Streitfragen und verschiedenen Lebensgewohnheiten ist eine tiefe Harmonie einfach noch nicht da. Den Rest der Gegensätze vielmehr in treuer Liebe zum Gekreuzigten ertragen und tragen, auch wenn noch kein Licht da ist, wie es weitergeht. Diese Liebe lasse ich mir von ihm schenken. Nur so wird die Einheit von Gott kommen können. Und nicht auf demokratischem Weg und nicht von großen Theologen, so wichtig sie für uns und für Gott sind. Wir sind Diener des Gekreuzigten. Christliche Existenz, sagt Martin Luther, ist Nachfolge des Gekreuzigten. Das ist nicht mit dem Kopf einzusehen. Wohl aber wird es klarer durch ein Leben mit ihm. Ein Leben im Vertrauen auf seine Gnade. Und schließlich die Gemeinsamkeiten miteinander leben, dort, wo keine unlösbaren dogmatischen Probleme im Wege stehen. So vielfältig, wie es uns möglich ist, auch wenn es Überwindung kosten sollte. Abschließend noch einmal konkret. Seid so gesinnt wie Christus Jesus, sagt uns Paulus im Philipperbrief, im Anfang des Philipperbriefes. Nur in ihm erkennen, ja erfahren wir, was es heißt, zu dienen. Was es heißt, zurückzustehen. Was es heißt, den letzten Platz einzunehmen, loszulassen und nicht auf sein Recht zu pochen. Nur in ihm erfahren wir, wie positiv das ist, wie kreativ, wie aufbauend, wie viel Licht sich darin findet. Jesus hat an keiner Stelle sein Profil gesucht und an sein Profil gedacht. Vielmehr hat er uns einen Weg gezeigt, der keine Überforderung ist und keine Fesseln anlegt. Jesus ist den untersten Weg gegangen. Darum den untersten, dass ihn jeder gehen kann. Ich brauche, in Anführungszeichen, nur meinen Alltag zu leben. Ich brauche, in Anführungszeichen, nur zu mir, zu meinen Schwachstellen zu stehen und die meiner Mitmenschen zu ertragen. Mit ihm. Und darin immer neu von ihm zu lernen. Immer neu zu ihm in die Schule gehen. Auf seine Stimme hören, sein Wort treu leben. Nicht nur ab und zu und nicht nur, wenn es mich direkt anspricht und nicht nur, weil ich gerade mal Lust dazu habe. Mit ihm in der Mitte leben. Dieses, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Und als Katholik füge ich hinzu, mit dem Stellvertreter des Herrn leben, mit den Sakramenten leben, besonders mit der Eucharistie. Mit der Tradition der Kirche leben, die ich als Priester sehr lebendig im Beten des Breviers erfahre. Und gleichzeitig auch Anteil nehme am Glaubensleben der evangelischen Nachbarn, an den Veranstaltungen der Kirchengemeinden. Es ist doch wahrlich nicht nur das Anliegen einiger Unverbesserlicher. Es ist doch das größte Anliegen des Herrn selber. Brauchen wir noch mehr Argumente?
Dankeschön, Pfarrer Schnurr, für Ihren Vortrag. Punkte waren: Gott ist die Liebe, Gott ist die Einheit. Er ist Fundament unseres Glaubens, ob nun katholisch oder evangelisch. Und Jesus hatte auch Sorge um die Einheit und er ist die Tür zur Einheit. Herzlich willkommen im Programm von Radio Horeb, liebe Hörerinnen und Hörer. Sie haben eingeschaltet in der Lebenshilfe Gebetsanliegen des Heiligen Vaters um die Einheit der Kirche als Abbild Gottes. Dieser Thematik haben wir uns heute gewidmet und ganz besonders, da wir ja hier in Deutschland im mittleren Europa sind, bemühen wir uns ganz besonders um die Einheit ja immer wieder von evangelischen und katholischen Mitchristen. Nun meine Frage an Sie, liebe Zuhörer, wie erleben Sie die Ökumene in Ihrer Kirche? Radio Horeb ist ein christliches Radio. Wir richten uns aus nach dem katholischen Glauben, aber wir wissen, wir haben auch viele evangelische Mitchristen, die teilnehmen an unseren Sendungen. Vielleicht kann ich Sie in besonderer Weise einladen, sich in diese Sendung mit einzubringen. Wie erleben Sie persönlich die Ökumene und vielleicht auch das Programm von Radio Horeb? Die erste, die ich begrüßen darf, ist Frau Ammann. Grüß Sie Gott.
Grüß Gott. Ich habe da sehr interessiert zugehört und, wie heißt es so schön, mir brannte mein Herz, allein schon vom Thema her. Und zwar, ich hatte eine evangelische Mutter und einen katholischen Vater. Und ich bin als Kind immer zwischen beiden Kirchen hin und her gependelt. Und es war für mich was ganz Natürliches. Ich habe da gar nicht so danach gefragt. In der Zwischenzeit ist so, ich habe in Oberteuringen einen Gebetskreis. Und weil ich so ein ökumenisches Herz habe, sind wir in der Zwischenzeit, ohne dass ich die Leute gesucht habe, sondern die sind einfach so gekommen. Wir sind katholisch-marianisch in diesem Gebetskreis und katholisch-charismatisch geprägt. Dann haben wir eine evangelische, die so lutheranisch ist, eine Baptistin ist dabei, eine Freikirchlerin und last not least eine orthodoxe Frau aus dem Orthodoxen heraus. Also ganz gemischt, schon seit 5 Jahren sind wir zusammen. Und unser ganz großes Anliegen ist natürlich die Ökumene und für die beten wir auch immer.
Und können Sie denn unterstreichen, so wie Pfarrer Schnurr das auch versucht hat im Vortrag rauszustellen, dass Gott, dass Jesus Christus Ihre Mitte ist?
Ja, es ist unsere Mitte. Und vor allen Dingen denken wir halt, dieses Zeige auch nach außen hin, weil in dem Moment, wo wir nicht eins sind, sondern eben so uneins untereinander, können wir auch nicht zeigen, dass eigentlich Gott den Sohn gesandt hat, um diese Welt zu erlösen. Und das empfinden wir auch als unsere Aufgabe, diese Einheit nach außen zu leben. Was nicht heißt, dass wir zur Kommunion gehen unbedingt, ne? Was natürlich sehr schmerzhaft ist, auch für mich, wenn ich bei der Evangelischen dabei bin oder umgekehrt.
Aber das hat ja Pfarrer Schnurr in seinem Vortrag auch sehr schön ausgedrückt, dass ihm das als Priester auch wehtut. Das ist eine ist, dass wir uns an die Gesetze, sage ich mal, an den Katechismus unserer Kirche halten, aber auf der anderen Seite sagen, ja, auch wenn es schmerzhaft ist im Herzen, aber ich halte Sie ein. Pfarrer Schnurr, möchten Sie da noch etwas dazu sagen?
Auch. Ich habe mich sehr gefreut über diesen Beitrag. Ja. Das ist wunderbar. Ich gratuliere Ihnen zu Ihrem Kreis, was Sie gesagt haben, ist sehr schön.
Dankeschön.
Wissen Sie, das ist eine Hoffnung.
Ja.
Diese Kreise sind unsere Hoffnung.
Ja. Wenn ich vielleicht einfach noch nachfragen darf, und zwar mit der Orthodoxe, wenn wir da dabei sind, zur Kommunion zu gehen, ist das da möglich? Da habe ich eigentlich noch gar nicht so gefragt.
Ja, mit den Orthodoxen ist es möglich.
Da dürfen wir gehen ohne Probleme. Mhm. Und bei den Evangelischen, da habe ich auch schon gemerkt, da gibt es ja die von den Lutheranern her.
Ja.
Und die sagen ja auch immer, das ist der Leib Jesus für dich hingegeben. Und wenn ich das immer so höre, dann denke ich immer, ja, eigentlich ist es ja das Gleiche wie bei uns auch. Das ist ja auch der Leib. Ne? Ich meine, ich kenne die theologische Diskussion mit der Wandlung, ne? Dass das ja eben anders ist bei uns Katholiken. Aber vom Wortlaut her macht mich das immer ganz traurig, denn wenn ich denke, ja, hier ist jetzt der Leib und eigentlich möchte ich auch gerne. Ne? Und das drängt mich irgendwo und ich darf nicht, denn stehe ich da immer wirklich mit ganz schmerzendem Herzen nebendran.
Vielleicht kann Pfarrer Schnurr dazu noch was sagen, zu dieser Haltung, ich darf nicht, wie wir mit dieser Haltung umgehen können oder sich sogar vielleicht verwandeln können.
Ja, also wie gesagt, ich habe das so versucht, ein bisschen auszuführen. Also die Frage ist ja, wie gebe ich den besten Teil für die Einheit, ne? Und der beste Teil für die Einheit ist, dass ich ganz im Willen Gottes lebe, dass ich ganz in Jesus lebe. Und wenn der Schmerz ein Teil für die Einheit ist, dann ist der Schmerz dran. Und der Schmerz ist etwas ganz Kostbares für Jesus. Wir können das gar nicht so richtig ausdrücken, was Jesus aus dem Schmerz machen kann. Das liegt gar nicht unter uns oder in unserer Hand, aber Jesus macht etwas daraus. Und diese Treue zum Glauben, zum eigenen Glauben, der ist ganz entscheidend für die Einheit.
Ja. Gut. Können wir nur hoffen, dass sich da mit der Zeit auch denn was tut, dass wir das miteinander dürfen, ne?
Ja, unbedingt. Mhm. Und trotzdem, das sind zwei Punkte drin. Mhm. Einmal das, was Sie sagen, aber auch der andere Punkt, dass ich sage, Also Jesus, du weißt es, ich überlasse es dir.
Ja, ja. Ich denke, mit der Freikirche ist es sowieso nochmal ein ganz anderes Thema, wie mit der evangelischen Christen. Ich meine, da sind riesengroße Gräben noch dazwischen drin, auch von der Einstellung her und auch wie sie Mahl feiern oder das Agape-Mahl feiern. Das ist ja ein ganz großer Unterschied. Aber gerade zwischen evangelische und katholische, gerade zwischen lutheranische und evangelische, ja, also wir können wirklich nur beten und hoffen, dass wir das auch noch, ja, dass man es vielleicht auch noch erleben dürfen.
Ja, aber ist es denn nicht schön, dass wir sagen können, in unserer Liebe zu Jesus sind wir eins.
Das sind wir, ja.
Ne, das sind wir
das
doch.
Sind wir.
Und
ja.
das ist doch die Grundlage, das ist doch wunderbar.
Ja.
Und sich darüber zu freuen und zu sagen, ach, wie schön ist das, wie gut ist das. Welch eine Gnade ist das?
Ja, ja, das tun wir. Und das tun wir auch nach außen, geben wir das Zeichen. Das ist nämlich wirklich was ganz Besonderes. Ne?
Mhm.
Und wir haben uns nicht gesucht, sondern wir sind so zusammengekommen nach dem Alpha-Kurs.
Ja, vielen herzlichen Dank für Ihr Zeugnis.
Mhm.
Auf Wiederhören.
Danke, wiederhören.
Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, noch eine Hörerin kann ich für heute auf Sendung nehmen. Sie möchte sich einbringen. Grüße Gott.
Grüße Gott. Ich habe, also als erstes finde ich den gemeinschaftlichen Gottesdienst wunderbar. Das ist ein Zusammenkommen und ein Näherkommen. Und das sollen wir fördern bis ins Letzte. Als zweites ist das, was ich jetzt als Dringendes habe, vielleicht hat das gar nichts, jetzt passt das nicht so hier rein, aber doch in einem Sinn ja. Im Kindergarten, in einem katholischen Kindergarten, kommen beide Konfessionen Kinder rein. Und dann ist jetzt das vorgefallen, was mich eigentlich ein bisschen schockiert hat. Ein vierjähriges Mädchen, was aufgeweckt ist, fragt die Kindergärtnerin, warum hat man unser Christkind, unser Heiland, die ist evangelisch, warum hat man ihn gekreuzigt und da sterben lassen? Darauf sagt die Kindergärtnerin, das gehört nicht hierher, das machen wir an Ostern. Und damit kam das Kind nach Hause und hat gesagt, bitte Mama, warum hat man Christus ans Kreuz genagelt? Ich finde, wenn man einen gemeinschaftlichen Kindergarten aufbringt, dann sollte man Personen auf die Kinder zulassen und die unterrichten, die da fähig sind, die Kinder auch aufzuklären und nicht so in der Ungewissheit. Und da fängt nämlich unser getrennter Glaube, das Trennen an. Das wollte ich nur sagen.
Ja. Gut, hören wir mal noch, was Pfarrer Schnur für Gedanken dazu hat. Dankeschön für Ihren Anruf. Auf Wiederhören.
Wiederhören.
Ja? Auf Wiederhören.
Ja, das Problem, die richtige Person für den Kindergarten zu finden, das ist ja gar nicht so einfach. Ne? Auf der anderen Seite habe ich an die Kindergärtnerin gedacht. Da fallen mir zwei Momente dazu ein. Also einmal, die Kindergärtnerin war in diesem Augenblick schrecklich überfordert, weil es ist eine ganz schwierige Frage. Es ist ganz, ganz schwierig. Und es ist auch für mich eine schwierige Frage, Ihnen zu erklären, warum musste Jesus sterben? Also es ist ja gar nicht so einfach zu sagen.
Mhm.
Und die Kindergärtnerin war überfordert. Ne? Auf der anderen Seite war es wirklich nicht gut, dass sie das auf Ostern vertrösten hat. Denn das Kind hatte jetzt die Frage. Und jetzt muss sie darauf eingehen und sich einfach auch vielleicht, denke ich mir, und das wäre vielleicht schön gewesen, sich vom Heiligen Geist führen zu lassen, einfach eine Sekunde um den Heiligen Geist zu bitten, dass er ihr eingibt, was kann ich diesem Kind jetzt sagen, dass wir uns mehr so auf Gott verlassen in uns, der ist doch in uns und so.
Mhm.
Also so würde ich mal sagen.
Und da geht es dann auch wieder um die Einheit, dass egal, was wir tun im Leben, auch welchem Beruf wir nachgehen, gerade auch Kindergärtnerinnen, die mit Kindern zu tun haben und auch mit Glaubensfragen konfrontiert werden, dass wir uns immer mehr dem Heiligen Geist auch zuwenden und uns leiten lassen und dann die rechten, guten Antworten finden. Dankeschön, Pfarrer Schnur, für Ihren Vortrag. Mein Name ist Sabine Böhler. Ich darf mich für heute ganz herzlich von Ihnen verabschieden. Danke Ihnen fürs Zuhören und dabei sein, Pfarrer Schnur, und Sie bitte ich ganz herzlich um Ihren priesterlichen Segen.
Ja, das tue ich gern für dieses wunderbare und große Anliegen. So segne sie alle, der dreifaltige Gott, dessen Abbild wir sind, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Und dieser Segen bleibe immer bei uns.
Amen. Amen.